WDR 3 Podcast. Forum.
Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, einem Podcast von Elisa Erkelenz und David Maria Gramse, in dem wir uns mit Klassik unterhalten. In der zweiten Folge geht es um das Thema Superhelden. Und wir haben dafür mit der Star-Bratschistin Tabea Zimmermann und dem Aikido-Meister Rüdiger Keller gesprochen.
Laut Wikipedia ist ein Superheld eine fiktive Figur, die meist übermenschliche Fähigkeiten oder Hightech-Ausrüstung besitzt, mit denen sie die Menschheit beschützt und Böses bekämpft. Superhelden haben typischerweise großen Mut und einen edlen Charakter. Ja, Tabea Zimmermann hat mit der Bratsche und Mittelstimme als Hightech-Ausrüstung eher eine bescheidene Wahl getroffen.
Aber dafür schließt sie sich manchmal mit anderen Superhelden zu sehr mächtigen Kollektiven zusammen. Wir haben sie in einem Video auf Apple Music erwischt, wo sie in einem Superkraftkonzert als Teil der Avengers von Verbier agiert. Da sind allein in der ersten Geige versammelt Pinkas Zuckermann, Maxim Wengerow, Vadim Repin, Leonidas Kavakos und Wilde Frank. Und das geht dann nach unten durch die Stimmen so weiter. Es muss ein unglaublich lautes Konzert gewesen sein.
Aber nochmal zur Bratsche zurück. Der Komponist Ligeti, mit dem Tabea sehr eng zusammengearbeitet hat, hat das mal so beschrieben. Die Violine führt, die Viola bleibt im Schatten. Dafür besitzt die Viola durch die tiefe C-Seite eine eigenartige Herbheit, kompakt, etwas heiser, mit dem Nachgeschmack von Holz, Erde und Gerbsäure. Statt auf Personen-Star-Kult lenkt Tabea ihre Energie als Künstlerin lieber darauf, zum Kern eines musikalischen Werks vorzudringen. Auch dafür hat sie dieses Jahr den Nobelpreis der klassischen Musik erhalten, den Ernst von Siemens Musikpreis. Sie spielt Bratsche, seit sie 3 ist, seit sie 4 ist, macht sie Kammermusik. Und als Jugendliche schon hat sie alle wichtigen Wettbewerbe der Musik gewonnen und hält sich seit Jahrzehnten unangefochten an der Spitze der Klassikwelt. Tabea haben wir in ihrer sehr schönen Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg besucht. Und ihre Superkraft, ob im Gespräch oder auf der Bühne, ist das Zeitdehnen, uns beim Hören Zeit zu schenken.
Herr Rüdiger, Kellers Hightech-Ausrüstung besteht aus einer Klangschale, einem Eichenstab und einem Samurai-Schwert. Aber das wahre Geheimnis seiner Superkraft liegt eigentlich in seiner sanften und dennoch unwiderstehlichen geistigen Energie, mit der er Menschen bewegen kann, ohne sie zu berühren. Rüdiger Keller war einer der ersten Europäer, die das Glück hatten, bei den damals nach Europa kommenden japanischen Meistern Aikido zu lernen. Und er war lange Meisterschüler von Asai Sensei. In der Kampfkunst gibt es ja Graduierungen, es gibt Schülergrade und es gibt dann Meistergrade. Der erste Dan als schwarzer Gürtel ist sehr, sehr bekannt. Rüdiger Keller besitzt im Aikido den 8. Dan und es geht dann insgesamt noch bis 10 rauf, aber den 10. Dan gibt es nur noch posthum. Ich bin selber während des Geigenstudiums zum Aikido gekommen und war gleich unglaublich fasziniert von den Parallelen beider Bereiche. Also ob es jetzt um die Führung eines Bogens oder eines Schwertes geht oder ob es um das Aufnehmen eines Impulses einer Übungspartnerin im Aikido oder von einem Kammermusikpartner geht. Eigentlich geht es immer um das Gleiche und auch die Lösungsansätze sind in der Regel identisch. Vieles dreht sich um das Spannungsfeld von kontrollieren oder geschehen lassen. Es geht um Freiheit, es geht um Flow und immer wieder auch um Kommunikation und die Frage, wie gehe ich mit mir selbst und wie gehe ich mit anderen um?
Wir kommen im Gespräch mit den beiden auf Themen wie Macht, Kontrolle, Perfektion und Zerbrechlichkeit. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was gute Führung sein kann, wie man Ängste überwindet und wofür es sich zu kämpfen lohnt. Rüdiger Keller haben wir im Bremer Umland in seinem Bauernhaus besucht und ihn erstmal gefragt, was Aikido eigentlich ist.
Die Silben Aikido, ne? Ai heißt, ist aber auch immer, wenn du da einen Japaner zuhören würdest, ist es auch immer nicht ganz zutreffend. Ne? Ai ist Harmonie. Kann Liebe heißen. Qi ist dieses, auch was im Chinesischen das Qi ist, diese Energie, auch das würde nicht jeder unterschreiben, dass es nur Energie ist. Kann auch sowas wie Lebenskraft sein, könnte man ja auch als Energie bezeichnen. Und Do ist der Weg, Tao auch im Chinesischen, ne? Das ist ja auch so bekannter dann, ne? Also es geht um die Harmonisierung von physischer und geistiger Energie. Das ist so die alte, mit alt meine ich die Übersetzung, die immer so in etwa gegeben wird, die Charakterisierung, ne? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es eine Kunst ist. Der eine Aspekt ist Meisterschaft, also dass man in etwas sich entwickelt hat. Und ansonsten gehört eben zur Kunst diese ganzen Dinge wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, also die Mittel. Und die Frage ist, was machst du in der Kunst eigentlich? Nicht, was produzierst du, sondern wie ist das da reingehen? Wie ist deine Praxis? Also für mich ist dieser Feindaspekt eine rein didaktische Sache, so ein Mittel. Kann das manchmal sein. Wenn man zum Beispiel, wenn man darüber spricht, was Präsenz ist, wozu die gut ist, jetzt in der Situation miteinander, allein schon damit Bewegungen zusammenkommen können. Und Aikido-Bewegung ist nicht einfach der Crash, sondern ist eben so, dass sie zusammengehen, ne? Dass du das integrierst, was vom anderen kommt. Dann geht das nur mit einer Präsenz, ne? Oder es hakt dauernd. Auf dem Weg, ne? Im Sinne des Übens, ist das ja normal, das hakt und man braucht Kraft oder man braucht wenig Kraft oder so, ne? Und insofern ist es, wie gesagt, nur so ein didaktisches Moment, wo man genauso gut erzählen könnte. Gibt es so Beispiele auch in Büchern. Aber ob das so war, das weiß ich auch nicht. Da wird dann erzählt, ja, also ein Mönch, der dann angegriffen wurde von jemandem, der bewaffnet ist, der hat ihn eben besiegt, ohne ihn zu verletzen. Das wird so erklärt, das Aikido-Prinzip im Sinne dieses Kampfes. Aber für mich ist das trotzdem eine reine Geschichte. Also ich will diese Parallele gar nicht ziehen zu Krieg und Kampf. Weil auch damals war der Kampf, selbst wenn es sowas gegeben haben mag, zwar immer brutal und umbringen und furchtbar und Gewalt und alles. Das brauche ich doch gar nicht beschönigen. Die Frage ist einfach nur, was hat man sich da rausgenommen? Also warum hat man diese Sachen dahingehend so separiert und gesagt, wir machen Kampfkünste? Ein Teil kann man jetzt sehen, weil sie dann letztlich wirklich als Kampfkünste gemacht, weil sich die Leute dran hochziehen, so wie ein Actionfilm. Und das andere ist eben, dass man gemerkt hat, was ist im Kampf das Besondere? Da geht es wirklich um Leben und Tod. Und das bedeutet, du hast keine Ausflucht. Wenn diese zwei, oder so ist ja letztlich egal, sich gegenüberstehen, gibt es nichts irgendwie dazwischen. Und deshalb führt das zu einer totalen Präsenz oder zum Zusammenbruch. Also klar ist diese Leben- und Todgeschichte, aber die kannst du genauso gut, dazu muss man nicht Krieg denken, sondern es gibt sie eben, im Zen heißt es immer wieder, es geht um Leben und Tod. Da wird letztlich begründet, wie du üben musst, als wenn es darum geht. Also mit welcher Hingabe und Ernsthaftigkeit. Und ich finde, das ist unheimlich schwer.
Für mich ist die Musik eine Kraftquelle. Also und zwar in all den Bereichen, über die wir schon gesprochen haben, vom einzelnen Ton bis zur Kommunikation in der großen Gruppe. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die für mich, mein Menschsein wird von der Musik sozusagen beeinflusst. Und ich habe mir die Musik als Lehrmeister gesucht im Leben. Bin da früh hingeführt worden und finde das nach wie vor, ist das für mich echt eine Kraftquelle.
Und wenn du sagst, die Musik kann ein Lehrmeister sein oder ist für dich ein Lehrmeister, kannst du noch konkreter sagen, was die Musik dich lehrt?
Alles, aber eben je nachdem, womit ich mich gerade beschäftige. Also für mich ist Musik erstmal einfach das Bündeln. Jemand hat geschafft, mit Tönen, Gedanken, Emotionen, Visionen zu bündeln. Und ich kann als Musiker, weil ich diese Sprache gelernt habe, mich ans Klavier setzen und ein Schumann-Lied aufschlagen und spielen und singen und Text lesen und ich nehme davon was mit. Ich werde beschenkt durch die Musik. Dass ich das dann auch beruflich tue, ist eigentlich eher ein Zufall, würde ich jetzt mal sagen. Ich kam nie in die Verlegenheit, mir zu überlegen, welchen Beruf ich eigentlich mal ergreifen möchte, weil für mich Musik immer so wichtig war, dass es einfach schon ein Berufsleben gab, obwohl ich noch Jugendliche war. Bin halt Musikerin geworden, aber es ist mein Hobby genauso wie mein Beruf. Das heißt, die Musik, ich könnte ohne Musik, sagen wir es mal ganz furchtbar klischeehaft, ich könnte ohne Musik nicht leben.
Ich würde gerne noch einmal vielleicht auf diesen Punkt Fokus gehen, weil im Grunde, also wenn man überlegt, was kann man jetzt doch ganz explizit von der Musik lernen, das ist, glaube ich, auch so mal so beschrieben, dass du auf die Bühne gehst und genau sagen kannst, das hat dir jetzt keinen Platz, das schiebe ich mal zur Seite. Und das sagt sich, finde ich, so leicht, weil ich glaube, das ist für viele was total Schwieriges, was einfach zur Seite zu schieben mental. Wie machst du das? Also bist du damit so aufgewachsen, dass dir das wirklich so natürlich gelingt, den Fokus immer dahin zu richten, wo es hingehen soll? Oder hast du da auch Techniken? Also zum Beispiel, dass du vor dem Konzert dich auf eine bestimmte Art und Weise sammelst oder ist es einfach so gewachsen?
Das ist eine zweite Natur geworden. Könnte schon sein, dass es eine zweite Natur geworden ist, die ich anhand der Musik wahrscheinlich gelernt habe. Und auch bei jedem neuen Werk würde ich das wieder so angehen. Ich schaue, was ist, nehmen wir mal eine neue Partitur. Ich fange ein neues Stück an zu arbeiten. Dann versuche ich erstmal zu sehen, was steckt da drin, was könnte das bedeuten. Dann nimmt man erstmal kleine Patches hier und da und sagt, das könnte so und so sein. Also ich meine, es sind ja immer amorphe Formen, dass man etwas nimmt und sich eine Vorstellung davon macht. Erstmal intuitiv rangehen. Was bedeutet das für mich? Ist das eine Struktur? Ist es ein Gefühl? Ist es ein Formteil? Keine Ahnung. Dann puzzelt man so lange an der Partitur, bis man einen möglichen roten Faden für sich gefunden hat. Und dann ist die Frage, was macht das mit mir? Wo kann ich mich einbringen? Dann gibt es wahrscheinlich Klänge, einzelne Töne, einzelne Aktionen, wo man denkt, das bringe ich in Verbindung mit erlebten Situationen. Ich kann doch alle Gefühle irgendwie mit einbringen, ich muss nur wissen, wann. Also wenn starker Akzent gefordert wird, muss ich eben meine aggressive Seite sozusagen aktivieren. Und wenn eine Stille und eine Zerbrechlichkeit in der Partitur steht, dann werde ich diese Anteile von mir verstärkt abrufen. Und dieses sich in Beziehung zu dem Notentext stellen und die einzelnen Gefühlsanteile, Erfahrungen, Lebenserfahrungen, das kommt für mich alles vor der eigentlichen Klangumsetzung. Und dann werde ich das anhand der Klänge, Fingersätze, Bogenstriche, Technik üben und so weiter. Dann muss das alles seinen Platz finden. Aber es ist ein hochinteressanter Prozess für die jeweilige Person. Und ich glaube, da hat eben jeder Künstler dann eine andere Arbeit zu leisten. Weil der eine vielleicht von Natur aus eher robust und aggressiv ist, der muss also an den feinen Farben eben mehr trainieren, und jemand anders ist wahnsinnig sensibel und hat das von Natur aus, der wird mehr Arbeit leisten müssen, um auch mal die kräftige, anpackende Seite zu finden. Also es geht eigentlich von morgens bis abends ums Ausbalancieren.
Und mit diesem gut durchgeplanten und aufgebauten Prozess bist du dann auch gewappnet für die Situation, da auf die Bühne zu gehen, oder? Das ist ja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, so dass Personen auch öfter mal in den Fokus geraten am Markt oder auf Netflix oder wo auch immer. Das hat ja auch was damit zu tun, dass Leute sich, glaube ich, gerne identifizieren mit Superhelden. Und auch die Superheldengeschichten sind, es hat einen Grund, dass die so populär sind. Weil du als Solistin zum Beispiel, wenn du rausgehst und vor 2000 Leuten tust, was du tust, dann ist das, das ist sehr schwer. Das ist ja bewundernswert, dass du das schaffst sozusagen. Das ist ja auch ein gewisser Teil, natürlich geht es um die Musik, aber ein Teil der Faszination betrifft natürlich auch allein es zu schaffen, eine Virtuosität, aber auch eine Emotionalität und so weiter vor so vielen Leuten irgendwie gut über die Bühne zu bringen, ohne dass man gleich wieder runterrennt, also überhaupt bis vorne zu gehen, ohne wieder zurückzugehen. Selbst bei Solisten ist das ja nicht selbstverständlich, dass sie das, es gibt ja Solisten, die muss man auf die Bühne schieben.
Ich hatte so eine Zeit, wo mir der Auftritt am allerschwersten gefallen ist. Also der Weg von der Bühnentür bis vorne an die Kante, der schien mir erstens endlos und zweitens war ich mir über meine ungelenken Bewegungen und es gab eine Zeit, wo mir das richtig, richtig schwer gefallen ist. Einfach dieser Moment, so jetzt bist du dran, jetzt gibt es kein Verstecken mehr. Also ich glaube, ich habe die größte Entwicklung als Künstlerin vielleicht gemacht, als ich verstanden habe, dass es nichts zu verstecken gibt. Also in dem Moment, wo du deine Menschlichkeit mit allem, was dazugehört, sich schwach fühlen, zweifeln, alle Ängste, die man hat, wenn man die erstmal zulässt und sie mit einarbeitet sozusagen, also das heißt, grob gesagt, ich muss den Platz in der Partitur dafür finden, wo die auch dran sein dürfen, dann bin ich viel authentischer. Jetzt kommt wieder dieses Wort, was heute auch so sehr modern geworden ist, aber das ist es ja eigentlich. Weil es geht ja schon um die Person. Natürlich geht es auch um die Person, nur geht es nicht darum, wer du bist, sondern wie du eigentlich dein Menschsein in deine Aufgabe mit einbringst. So würde ich das sehen wollen. Das heißt, ich bringe meine Stärken und Schwächen mit in die Musik. Wenn ich sie versuche abzuspalten und zu sagen, okay, jetzt bin ich vorne, jetzt bin ich auf der Bühne und jetzt darf ich nur stark sein, stolz, ich kann es alles, ich bin die Virtuosin und so weiter, dann, das sieht jeder, dass das ein aufgesetztes, abrufbares, momentanes Erscheinen ist und damit bist du gerade nicht der starke Künstler, sondern eigentlich erst, indem du all die anderen Bereiche auch zulässt.
Interessant ist, wenn, wir hatten vorhin im Vorgespräch über Aufmerksamkeit gesprochen, inwieweit die gebunden ist durch das Ego. Und diese Bindung findet auch statt, indem ein großer Teil im Unterbewussten verschwindet. Und dieses Unterbewusste, das kommt in unseren Aktionen, die wir machen im Leben, ständig und dazwischen. Und weil es eben unterbewusst ist, kommt es buchstäblich dazwischen. Und solange, mit anderen Worten, wir keine, ich sage jetzt mal das Wort Kontrolle, aber es ist sicher nicht ganz treffend, wir unser Unterbewusstes nicht besser kennen, was da alles ist, solange wird uns das immer dazwischen geraten. Und mitten in so einer Aktion sogar kommen dann andere Sachen hoch. Die Geschichten sind ja alle wie Gleichnisse. Ne? Ob das so wahr, ist auch völlig wurscht. Über den Alten, den haben sie gefragt, ob er dann seine Mitte, wie er die immer halten könnte. Ne? Weil manche Leute glauben, ja, ich bin zentriert, das bin ich jetzt einfach. Nein, hat der Alte gesagt, nein. Das ist ein dauernder Prozess. Ich verliere die ständig. Bloß, wenn ich sie verliere, habe ich sie so sinngemäß sofort wieder. Das heißt, es merkt gar keiner. Ja? Wobei es mir nicht um das Merken ging, sondern es ist ein permanenter Bewusstseinsprozess. Es ist nicht so, dass man einfach, dass das alles von selber läuft. Ja.
Also für mich ist nicht die Frage, wie schaffe ich das, auf der Bühne nicht zu zittern, sondern für mich ist die Frage, was mache ich, wenn ich zitter, damit ich trotzdem schön spielen kann. Wenn du jetzt dir sagst, ich darf nicht zittern, dann zittert der Bogen garantiert, weil er eben so sensibel reagiert und das Holz so nachgiebig und flexibel ist. Wenn ich aber versuche, mir vorzustellen, okay, es könnte passieren, dass mir gleich der Arm zittert. Kann passieren. Wie kann ich mit einem innerlich unruhigen Gefühl äußerlich eine Ruhe rüberbringen oder auch den Klang wirklich ruhig formen? Das heißt, ich muss auf jede dieser, sagen wir jetzt mal so ein zitterndes Gefühl, ich muss darauf eigentlich so reagieren können, dass der Bogen trotzdem ruhig führt. Das musste ich lernen. Ich habe x Zitterbogen-Auftritte hinter mir gehabt, wo ich jede Phrase nur noch mit Aufstrich angefangen habe, weil ich dachte, ich komme nicht in dieses jetzt hier. Und dann lernst du, okay, aber wenn ich das so mache, kann ich das mal für ein Weilchen umschiffen. Und dann irgendwann, ja, man muss die Schwächen mit einarbeiten.
Und noch eine Nachfrage zum Superhelden. Du würdest also sagen, dass Voraussetzung für die Überwindung eigener Schwächen oder Ängste ist, dass man sie akzeptiert.
Ja, ich glaube, ich muss sie erst mal kennen. Ich muss sie wahrnehmen, um sie dann irgendwo anders zu platzieren. Also wenn ich sie nicht sehen will, dann kommen sie mir immer dann blöd dazwischen, wo ich sie gerade gar nicht haben möchte.
Und kann man einen Schritt weiter gehen, dass man, ich meine, weil du eben vorhin von Zerbrechlichkeit sprachst, also ist es nicht vielleicht sogar manchmal so, dass eine scheinbare Schwäche es sogar vielleicht besonders berührend ist, die eben nicht wegzublenden und davon abzulenken, sondern eigentlich, ich als Publikum zum Beispiel finde es ja manchmal besonders berührend, wenn ich sehe, da ist jemand, der das zulässt, das auch zu zeigen.
Auf jeden Fall. Aber auch da wieder, kommt auf die Partitur an. Also wenn ich jetzt an Larchers Still denke, ja, unglaublich zerbrechlich und gefährlich. Also ich stelle mir vor, jemand geht auf einem Seil in großer Höhe ganz langsam. Ja, das musst du irgendwie schon auch das Vertrauen dir erarbeiten, dass du darüber kommst. Aber das Zulassen ist, ich glaube, das ist der Anfang der Vergrößerung des künstlerischen Tuns sozusagen. Also wenn ich nur, du hast vorhin von Virtuosität gesprochen, wo einem das in oder die Perfektion, wo einem das in die Quere kommt. Es kommt halt darauf an, was die Partitur, die heute aufliegt, gerade abfragt. Also vielleicht ist ja Perfektion manchmal auch Zerbrechlichkeit. Es kann ja auch, ich kann ja die höchstmögliche Zerbrechlichkeit, ein Pianissimo auf einem Bogen, kann extrem virtuos sein, wenn du weißt, wie du das gerade noch den Faden spinnen kannst. Aber nur laut und schnell ist, glaube ich, schon lange nicht mehr interessant.
Und ist dir die Perfektion nie so davon galoppiert? Also ich stelle mir das irgendwie, es ist ja eine Balancefrage eigentlich, ne? So die Kräfte in Harmonie dann irgendwie zu halten. Aber ich finde, bei Perfektion ist es manchmal doch auch schwierig, oder? Ist dir das nie passiert, dass du das Gefühl hattest, dass es jetzt, es geht zu weit, ich muss es irgendwie einfangen, ich muss einen Schritt zurücktreten, ich muss irgendwie lernen, auch mal Fehler machen zu dürfen.
Die Frage finde ich super und die ist total berechtigt und damit habe ich öfter zu tun gehabt. Also ich kann ein paar Stücke benennen, wahrscheinlich einzelne Passagen aus Stücken, wo ich das Gefühl sehr wohl kennengelernt habe, wo ich, ich denke jetzt an Ligeti Solo Sonate, vierten Satz, das Prestissimo, das habe ich über Jahre, inzwischen sind es Jahrzehnte, immer wieder mal, wenn ich das spiele, komme ich genau an diesen Punkt, wo ich eigentlich alles so spielen möchte, wie es da steht, aber dabei in Konflikt komme mit dem, was ich als Effekt von dem Stück von außen gerne hören möchte. Und als Zuhörer würde ich jedem anderen den ein oder anderen daneben gegriffenen Ton locker durchgehen lassen, nur bei mir selber möchte ich das nicht, aber das hindert mich tatsächlich, zum Beispiel schneller zu spielen, als ich es meine kontrollieren zu können. Also das ist so ein extremes Stück. Da geht es einerseits um den so einen ganz verhuschten schnellen Eindruck. Es ist extrem schnell. Es soll mit Dämpfer ganz leise gespielt werden und bestimmte Töne werden mit Akzenten hervorgehoben. Nur sind die so extrem auf dem Griffbrett verteilt, dass da eine gewisse Geschwindigkeit für mich nicht, ich komme da nicht drüber. Und ich habe mich 6 Monate damit beschäftigt, diesen Satz auswendig zu spielen zu können und ich habe es nicht geschafft. Ich schaffe es nicht. Ich kann den nicht auswendig lernen. Und das war für mich schrecklich. Und zwar wollte ich ihn auswendig lernen, weil ich nicht so schnell lesen kann, wie ich spielen muss. Und dann habe ich gedacht, ich lerne das jetzt auswendig. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe also beschlossen, gut, ich muss mir die Noten so vergrößern und so zurecht machen, dass ich Gruppen davon schnell erfassen kann. Auswendig lernen habe ich nicht hingekriegt. Lesen war schwer, spielen war sowieso schwer. Dann habe ich mir das so zurechtgelegt und dann kam ein junger Student und sagte, ich spiele heute mal den vierten Satz aus der Ligeti-Sonate, stellt sich hin, spielt mir das Ding auswendig vor. Da war ich sauer.
Wo wir jetzt schon bei dieser schönen Konkurrenzsituation sind, wie ist denn eigentlich so dein Verhältnis zu Wettbewerben?
Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Wettbewerb. Ich habe meine eigene Karriere hat sehr mit Wettbewerben zu tun. Ich habe davon persönlich nur profitiert, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass ich schon damals mit 15, 16, als ich die ersten internationalen Wettbewerbe gemacht habe, eine relativ robuste Natur hatte und dass sozusagen mein Lehrer wahrscheinlich wusste, dass mir das nicht schaden würde. Man konnte natürlich nicht wissen, wie so ein Wettbewerb ausgeht, aber der mit einem ersten Preis nach Hause geht, der hat keinen Schaden vom Wettbewerb. Aber viele andere haben vielleicht doch auch viele negative Erfahrungen bei Wettbewerben gemacht. Und aus der Beobachtung kann ich nur sagen, es muss individuell verhandelt werden. Also ich würde wirklich keinem Studenten von mir aus raten, zu einem Wettbewerb zu gehen. Ich glaube, meine Studenten sind da oft verwundert, wie wenig da von mir kommt. Aber ich bin da vielleicht übervorsichtig.
Du hast jetzt gesprochen über das was der Wettbewerb für den Teilnehmenden bedeutet. Aber was macht denn der Wettbewerb mit der Gesellschaft oder in der Kultur oder mit dem Markt? Da hat es ja auch eine ganz wichtige Auswirkung, hat ja Konsequenzen, wenn man, sag ich mal, Wettbewerbe abhält als allgemein anerkanntes Maß für musikalische Qualität.
Ich habe nicht allgemein ein Problem damit, dass es Wettbewerbe gibt. Ich glaube, dass man als junger Musiker auch gewisse Qualitäten unter Beweis stellen muss. Und ein Wettbewerb ist ein Forum, wo ich das eventuell unter Beweis stellen kann, dass ich zielgerichtet so und so viel Repertoire auf Termin gut vorbereiten kann, dass ich meine Kräfte einteilen kann, dass ich mit Stress umgehen kann. Und wenn da jemand dabei rauskommt, der nachher trotz aller dieser hohen Stressfaktoren ein beseeltes Musizieren zeigen kann, dann freue ich mich, wenn ich beim Wettbewerb so jemanden gehört habe. Wenn die Jury bei dem Wettbewerb diese Qualität auch sucht. Weil man muss ja mal ehrlich sein, ein Ergebnis des Wettbewerbs ist immer davon abhängig, wer die Jury ist. Du wirst mit einer unterschiedlichen Zusammenstellung ein anderes Ergebnis haben, weil ganz aus der Summe der Juroren sich erst die besten sozusagen, also die Suche nach der Qualität, was wollen wir hören, was ist unser bester Geiger, das hängt ja davon ab, was die Herren und Damen der Jury da hören wollen. Und da sehe ich das Problem. Also eigentlich ist nicht der Wettbewerb das Problem, sondern wie man ihn manchmal vielleicht leider auch ein wenig missbraucht, um eigene Studenten zu schieben, gewisse berühmte Professoren sitzen in jeder Jury und machen den Vorsitz. Da wird es schwierig. Aber der Wettbewerb als solcher ist nicht unbedingt das falsche Instrument, sondern man muss einfach vorsichtig sein, bei welchem Wettbewerb schicke ich meinen Studenten sozusagen rein und mit welcher Vorbereitung.
Wenn du jetzt zum Beispiel einen Wettkampf machst und kannst siegen, dann würden ja wieder ganz andere Sachen dabei befördert werden. Ne? Also Egoität noch stärker, Wahrnehmung ja auch gar nicht mehr, sondern dann geht es nur darum, bin ich stärker oder bin ich besser oder schneller oder was weiß ich alles. Ne? So, da gibt es da wahnsinnige Sachen durchaus. Ne? Wenn du da guckst auf YouTube, da sagst du, Mann, da möchte ich aber nicht oder so. Ne? Wenn es um so ein Messen ginge. Aber meiner Meinung nach geht es da nicht drum. Da gibt es so eine schöne Geschichte in einem Buch über, das sind so gesammelte Geschichten von verschiedenen Aikidoka. Und da erzählt der eine, wie er in Tokio mit der Bahn, mit der U-Bahn fährt. Und er sagt, er war so richtig gut drauf. Ne? Also war ja im Honbu-Dojo und hat unheimlich trainiert und war auch jung und hat sich so richtig kräftig gefühlt und hat sich eigentlich immer umgeguckt, dass irgendwas passiert. Er wollte es mal anwenden. Und dann sagt er, dann ist plötzlich an dem Nachmittag in der S-Bahn ein Betrunkener. Und sitzt da eine ältere Frau, der pöbelt die an und irgendwann will er schon rübergreifen und er denkt, jetzt ist aber der Moment, jetzt tue ich was. Und in dem Moment setzt sich ein alter Mann neben diesem Betrunkenen und fängt an, mit ihm zu sprechen und sagt, Mensch, also sag mal, was hast du denn getrunken? Hast du Sake getrunken? Sagt er, ich trinke auch immer gerne Sake. Abends, wenn ich mit meiner Frau, wenn wir schön im Garten sitzen, dann trinke ich immer gern Sake. Und da beschreibt er, wie dieser alte Mann mit ihm spricht und mitfühlendes Gespräch führt. Und er als Zuschauer wird immer kleiner, er schrumpft so richtig, weil er seine Aufgeblasenheit vorher, ihm wird das immer bewusster. Und nachher ist es dann so, dass der Betrunkene weinend auf dem Schoß von dem alten Mann liegt, ja. Es gibt halt Gründe. Und das wäre so ein Beispiel, dass wenn zwei sich aufblasen und der eine sagt, nur meine Methode ist besser, da kann natürlich keine Deeskalation bei rauskommen. Die Gewalt ist damit nicht aus der Welt, im Gegenteil, ne?
Wenn wir jetzt vom Wettbewerb nochmal in die Probe direkt gehen, ob mit großem Orchester, Dirigenten oder in der Kammermusik, wo es ja manchmal auch um Machtfragen und Ego geht, wie gehst du damit um und wie findest du da die richtige Kommunikation?
Ich finde, es gibt immer eine Realität des Jetzt, also eine musikalische Aufführung oder auch eine Probe ist übrigens nicht viel anders als im Konzert, glaube ich. Also man möchte zusammen musizieren. Das hat für mich so einen hohen Wert, da würde ich vieles unterordnen. Also ich finde, dass gemeinsam, dass die Töne gemeinsam erklingen müssen, die in der Partitur untereinander stehen. Das ist so eine übergeordnete Regel für mich, dass ich mich in der jeweiligen Situation vielem unterordnen würde. Also ich gehe in eine Probe, ich spiele meinen, sagen wir mal, ich spiele ein Bartok-Konzert, dann beginne ich. Das ist ein schöner Anfang, wenn man was initiieren darf, sozusagen, wenn es so losgeht, dass man selber den ersten Impuls setzt. Dann kommt das Orchester und dann höre ich der Oboe, der Trompete, der Klarinette zu. Und dann gibt es ein, das ist wie ein Spiel eigentlich. Ich höre dir zu, du hörst mir zu und wir musizieren gemeinsam. Und dann ist eigentlich ganz egal oder fast egal, ob das jetzt im richtigen Tempo oder in der richtigen Dynamik. Also erstmal geht es um ein dialogisches, gemeinsames sich aufeinander einstellen. Und das gibt es auch zwischen Solist und Dirigent und das kann wunderschön sein. Dann ist Pause oder dann ist es einmal durchgespielt und dann geht es ans Verhandeln und dann kommen andere Dinge mit rein. Dann geht es plötzlich um Macht. Wer darf jetzt was sagen? Da habe ich als junge Solistin zum Beispiel oft erlebt, dass wenn ich, bei vielen Dirigenten war das so, dass ich, man hatte mir gesagt, sprich den Dirigenten an, diskutiere das mit dem, der kommuniziert das zum Orchester. Also ich gehe zu Dirigent X und sage, ich hätte gerne das zweite Thema in einem ganz anderen Charakter. Mir ist das zu aktiv oder wie auch immer. Könnten wir das nicht noch ein bisschen melancholischer gestalten? Und dann kommt die Ansage ans Orchester, Takt 65 Piano. So zum Beispiel, ja, als Beispiel einfach. Dieses Übersetzen einer Idee in was Pragmatisches. Das habe ich mir ein paar Jahre angeschaut und dann habe ich gedacht, nee, das gefällt mir nicht. Die sind ja nicht doof. Das sind ja auch Musiker. Warum kann ich nicht direkt mit den Musikern kommunizieren? Und wenn ich sage, ich möchte ein melancholischeres oder ein sehnsüchtigeres oder ein leidenschaftliches. Also viele Adjektive sind doch so für den Musiker mit Erfahrung viel eindeutiger als eine Anweisung, Forte, Piano, kurz oder lang. Das ist immer nur eine technische Ausführung. Dann habe ich begonnen, die Musiker direkt anzusprechen. Und da steigen nicht alle Dirigenten gut drauf ein. Da fühlt sich dann manch einer auch mal in seiner Rolle irgendwie überfahren. Und dann muss ich mir überlegen, eben möchte ich dann mit Herrn X oder Y eben nochmal musizieren oder nicht. Und dann bin ich zum Selberleiten übergegangen. Da mache ich dann lieber Führung von der Bratsche, wenn es die Partitur erlaubt, im direkten Ausverhandeln mit den Musikern.
Ich merke immer wieder, wenn Führung stattfindet, ist das ein sowohl, wenn ich es jetzt mal qualitativ sagen würde, jetzt etwas undifferenziert, ein sehr angenehmer Zustand, ein stimmiger Zustand. Und in dem Falle, wenn es ein jemand ist, ist es ja erst dadurch stimmig, dass beide zusammen bewegen. Das heißt, es ist keine Zwangssache. Ich würde sofort auseinanderfallen. Also selbst wenn ich die Bewegung scheinbar richtig mache und die andere hinter mir herzerren würde, würde es sofort aufhören müssen. Wäre absurd. Das habe ich sowohl als Vorbild auch so erlebt, dass zum Beispiel diese japanischen Meister, wenn die da ihren Uchideshi mit hatten oder ihren Uke mitgebracht haben, dann haben die den ja durch die Gegend gefeuert, ne? Wo man dann schon denkt, hoffentlich muss ich den nicht angreifen, ne? Aber die können spontan, und mir geht es ja auch so, jeden so bewegen, dass es genau passt. Also, dass man den nicht über beansprucht. Und wenn das passiert, wie Asai Gerd Walter mal bewegt hat, ne? Irgendwann auf einem Lehrgang, dann ist das gewollt. Dem hat er fast einen Arm gebrochen. Das war eine erzieherische Maßnahme. Echt? Und das wussten wir alle.
Wir haben gerade über Dirigenten und Führungsaufgaben gesprochen. Im Aikido ist es ja so, dass man ständig beide Seiten übt. Man wechselt zwischen Führen und Folgen. Das bedeutet auch, dass man ein bisschen die Kontrolle abgeben muss manchmal. Was hast du dazu für ein Verhältnis?
Meine Erfahrung in der Musik ist, dass das wirklich auch vom Werk abhängig ist und auch vom Stil und auch von der Zeit, in der entstanden ist, aber eigentlich noch mehr, wenn ich versuche zu differenzieren, dann wirklich von Phrase zu Phrase eigentlich unterschieden werden muss, wer jetzt gerade mal führen darf. Also es gibt eine du kannst als, nehmen wir mal den Dirigenten zum Beispiel, der ist ja eigentlich, jetzt sage ich natürlich was Gefährliches, aber ich finde, er ist überbewertet, würde ich sagen, weil seine Rolle in der Partitur eigentlich nicht drinsteht. Ja? Die Partitur kommt ohne, also die Partitur als solches, das Werk als solches kommt ohne den Dirigenten aus. Rein praktisch braucht man jemanden, der den Laden zusammenhält, aber die Rolle ist dann eher zu definieren, wie bringe ich all die in der Partitur geschriebenen Stimmen dazu, zusammenzuklingen zur rechten Zeit. Das heißt ja, diese Führung kann eine organisatorische Aufgabe sein und kann natürlich aber im Idealfall auch eine ganz wunderbare mentale Führung einer großen Gruppe sein. Also im Idealfall ist der Dirigent natürlich der Möglichmacher, der Ermöglicher des Klangs, der Partitur, die da steht, mit wechselnden also muss abgeben, wenn die Oboe ein schönes Solo spielt, dann kann er da vorne wackeln, wie er will. Da wird man auf jeden Fall dieser Stimme nachgehen. Und in der Kammermusik, glaube ich, ist es heute, ich finde es eigentlich wunderbar zu beobachten, wie viele Gruppen es gibt, die eine großartige Kammermusikarbeit machen, wo dieses gemeinschaftliche Ausverhandeln des, was gibt uns der Text, welchen Raum hat der Einzelne, auf was verständigen wir uns als Gruppe? Ich finde es wunderbar, was sich im Moment tut mit vielen Gruppen und wie viele Ensembles da ernsthaft an der Arbeit sind.
Denn für dich mit den diversen Angaben, die ja in so einer Partitur zum Beispiel von einem Streichquartett stehen, da scheint ja manchmal gar nicht so viel Freiraum zu sein für die Interpretin oder den Interpreten. Hast du da manchmal das Gefühl einer Begrenzung oder kommst du eigentlich damit mit dieser Struktur ganz gut klar?
Nein, ich empfinde das für mich nicht als Begrenzung, weil ich bin immer nur ein... Ich bin keine eigene ich habe nicht meine eigene kreative Stimme im Sinn von, ich möchte was anderes ausdrücken. Also ich sehe meine Aufgabe, und das macht mir auch wirklich den allergrößten Spaß, mich in den Dienst der Komponisten zu stellen und dann das, was da ist, möglichst so auszufüllen, dass ich mich ganz einbringen kann, aber immer im Interesse dieses Werks.
Ich würde gerne nochmal auf die Rahmen und Begrenzungen zurückkommen. Rüdiger Keller sagt im Aikido immer, es geht darum, aus der Bewegung aufzutauchen, also eine natürliche und freie Bewegung zu finden, trotz der klaren Form, an die man sich auch halten muss. Wie geht dir das?
Innerhalb einer Struktur eine Freiheit zu finden, das ist vielleicht der Bereich, der mich am meisten interessiert. Das habe ich mir ehrlich gesagt so selber noch gar nicht so richtig vorher ausgedacht. Das wird mir jetzt gerade klarer, wo wir drüber sprechen, finde ich gut.
Dieses Spiel zwischen Freiheit und Begrenzung kann dann ja manchmal ganz schön anspruchsvoll werden, vor allem bei bestimmten Komponisten. Also bei Beethoven zum Beispiel, in späten Beethoven-Quartetten gibt es ja zum Beispiel viele Dynamikbezeichnungen oder Phrasierungsbezeichnungen, die einem komplett gegen die Natur oder gegen die Intuition gehen. Ärgerst du dich dann manchmal daran?
Den Widerstand empfinde ich als kreative Kraft. Also ich finde, genau da wird es interessant, wo mir eine Partitur vorliegt, die nicht durch rein intuitives Spiel zu erfassen ist. Da wird es für mich erstmal interessant, geht es erstmal los. Deshalb brauche ich ja eine gewisse Struktur und gewisse Widerstände. Und deshalb, also ich glaube, die kreative Kraft kommt aus dem Diskurs mit dem bereits verstorbenen Komponisten, in dem Fall, wenn wir jetzt bei Beethoven bleiben, oder wir können auch über Max Reger sprechen, dessen Dynamikbezeichnungen meistens gegen den Instinkt gehen. Also du siehst irgendwie eine Phrase, du würdest von der reinen Melodieführung eine gewisse Natürlichkeit annehmen und dann siehst du die Dynamikbezeichnungen, die es dem völlig entgegenlaufen. Das, was du gerade von Beethoven beschrieben hast, da habe ich jetzt gerade eine Reger-Partitur vor mir gesehen. Auch.
Zum Ende hin wollten wir aber doch nochmal wissen, was jetzt Aikido auf der Straße eigentlich bedeutet, und haben uns neben Rüdiger Keller auch nochmal Rat geholt von einem Wissenschaftler, der uns erklärt, was im Körper beim Kampf auf der Straße eigentlich genau passiert.
Wir befinden uns jetzt im Körper von Herrn Soest. Herr Soest sitzt in einer Kneipe. Die Leber arbeitet gut. Die anderen Organe regeln sich in der Gegend herum. Da plötzlich meldet sich das Ohr. Ohr an Großhirn, Ohr an Großhirn. habe soeben das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Großchen an Ohr, von wem? Ohr an Großchen, ich kann nicht sehen. Mal Auge fragen. Großchen an Auge, wer hat da eben Saufkopf gesagt? Auge an Großchen, der Typ, der uns gegenübersteht. 1,95 groß, breite Schultern und Schlägervisage. Großchen an alle, fertig machen zum Ärgern. Großchen am Drüsen, Adrenalinausstoß vorbereiten.
Milz an Großchen. Was ist denn da los, Beuge? Krieg ich überhaupt nichts mit?
Brauchst auch nichts mitzukriegen, halt dich da raus aus dem Funkverkehr. Großchen an Blutdruck, steigen. Blutdruck an Großchen. In Ordnung, gestiegen.
Leber an Großchen. Wo bleibt der Alkohol? Ich kriege auch nichts mehr zu tun hier.
Großchen an Faust, ballen. Großchen an Faust, ausfahren und zuschlagen. Faust an Großchen, ich trau mich nicht.
Feigling.
Kleinhirn an Großhirn. Jungs, nur lasst doch mal die Aufregung. Ihr zieht doch sowieso den Kürzeren. Großhirn an Kleinhirn, vielen Dank für den Tipp. Großhirn an alle, Ärger langsam eindämmen, Adrenalinzufuhr stoppen und Blutdruck langsam senken.
Da gibt es ein schönes Beispiel von jemandem, der erzählt hat, dass er auf der Straße, das fand ich auch immer toll, der hat also auf der Straße jemanden, ich weiß nicht, wie die Situation war, jedenfalls jemanden so zu Boden gebracht mit dem Ikkyo oder Nikkyo sogar, hat den festgehalten. So. Jetzt hat er ihn in so einen Hebel gebracht, Nikkyo, und der tut ziemlich weh. Und das heißt, man hält ihn eigentlich nur fest, dann ist es nicht schlimm, man schraubt den so an. Ne? Und wenn der aber weg will, dann zieht man die Schraube an und dann tut's weh. Ne? Und dem anderen. Nee, mir selber dann nicht. Aber und dann ist eben Folgendes passiert, der hat dann geschrien. Und irgendwann, die Situation war ja schließlich so, er hat ihn ja zu Boden gebracht, weil der irgendwas gemacht hat. Und irgendwann standen die ganzen Leute um ihn rum und haben ihn für den Aggressor gehalten, den Festhalten, und haben gesagt, lass den doch endlich los, hör doch mal auf. Und das, sowas entsteht daraus. Ne? Die Leute haben in gewisser Weise recht. Also die haben natürlich die ganze Situation nicht verstanden, aber den Weg rauszufinden aus der Gewalt, ne? Da müssen wir ja an die gesamtpolitische Lage mal denken, ne? Rauskommen aus dem Irak oder aus Afghanistan, ne? Das ist ganz schwer.
Ja, Rüdiger, wie ist es denn mit Blick auf die Gewaltfreiheit und die Techniken im Aikido? Inwiefern ist es da schon drin?
Es ist sicher in den Techniken angelegt, so wie die entwickelt worden sind, sagen wir mal schon, von dem Ueshiba. Der hat die ja irgendwie sowohl ausgewählt als auch dann in so einem gewissen Zusammenhang gestellt, bestimmt. Und hat immer diesen Moment, sagen wir mal, des Friedlichen da drin. Letztlich läuft alles eigentlich friedlich auf. Was aber nicht heißt, dass man es nicht auch anders machen könnte. Und da ist genau das Problem, wie wird es gelehrt, wie wird es unterrichtet im Einzelfall. Es bleibt so, dass du, ne, mein kurzer Bemerkung zum Christentum, ne, was anderes ist ja keine Form, aber trotzdem, ne, eigentlich die Lehre, wie wir wissen, so und so angelegt. Und was ist damit alles geschehen, ne? Ich will das nicht ganz vergleichen, aber letztlich existieren die Dinge doch nur durch uns. Also das Aikido gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, ist doch wahr, es gibt es doch nicht. Es gibt es doch erst, wenn es einer macht. Musik gibt es doch erst, wenn sie gerade entsteht. Aber heute gibt es natürlich von allen möglichen Medien. Aber das ist ja, wenn man sich das ursprünglich anguckt, und das ist genau, wie sagen wir mal, das Heilige da dran, ne? Jetzt, wo du es machst.
Das war Des Pudels Kern mit Tabea Zimmermann und Rüdiger Keller zum Thema Superhelden. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Weiter geht es in der nächsten Podcast-Folge am 1. November mit Thomas Hengelbrock und Mozarts Figaro.
Die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und WDR 3. Und wir danken sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung.
I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest.